Ja, vielen Dank. Für die Gemeinde ist heute ein besonderer Tag. Nach anderthalb Jahren Übergangszeit wählen wir heute eine neue Gemeindeleitung. Also eigentlich wählen wir schon die ganze Woche, aber heute um 11 Uhr, also in einer halben Stunde, ist Schluss. Und viele von denen, die sich die da vorgeschlagen wurden, die haben sich natürlich die Frage gestellt, ob sie wohl dazu berufen sind, jetzt hier als Gemeindeleiter in der Christusgemeinde Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen möchte ich das zum Anlass nehmen, heute mal wieder ein paar Gedanken zum Thema Berufung aufzugreifen. Als ich 1983, ist schon eine Weile her, als ich 1983 zum Glauben gekommen bin, da verstand man unter Berufung, vielleicht etwas überspitzt formuliert, dass Gott willkürlich jemanden auswählt und mit einer Aufgabe betraut, die er sich selber nicht ausgesucht hätte. Das klingt für uns heute etwas fremd, aber tatsächlich, ja, das war schon so. Kernpunkt dieses Verständnisses war das Stichwort Gehorsam. Da, wo Gott mich hinsendet, da gehe ich hin. Und ich weiß zwar, ich will nie nach China, aber irgendwie, manche hatten tatsächlich sogar fast den Eindruck, genau dort sendet sie Gott hin, wo sie nicht hinwollen. Gehorsam, den man Gott schuldig ist, auch wenn es Unannehmlichkeiten bereitet. Das hat sich dann irgendwann gewandelt, Anfang der 90er Jahre. Und da wurde Berufung auf einmal unter dem Gesichtspunkt der Begabung dann mehr in den Fokus genommen. Die neue Formel hieß dann Gabe gleich Aufgabe. Gabe gleich Aufgabe. Und die Älteren unter uns, die werden sich vielleicht noch erinnern, es gab damals Gabentests. Ja, der René nickt, es gab Gabentests, Christian Schwarz. Es gab das Dienstprogramm, Dienen im Einklang mit Neigungen, Stärken und Talenten. Und das hat ja auch viel Gutes gehabt. Und wir haben uns auch in der Gemeinde hier richtig reingekniet. Viele Dinge, die geeignet waren, um die eigene Berufung zu entdecken. Die Kehrseite war natürlich, wenn man so sehr auf die Begabung geht, das konnte auch zur Fessel werden. Nämlich, wenn jemand doch zwei oder drei Begabungen hatte und in Diensten drin stand, der kam irgendwann gar nicht mehr raus. Ich erinnere mich selber noch, dass ich habe ja 4 Jahre Lobpreis geleitet und habe dann aufgehört und hatte Jörg damals noch, das darf ich so sagen, Jörg hat damals noch gesagt, oh, nee, blöd, keine gute Entscheidung, lass das lieber, nee, mach weiter. Und es kamen einige und haben mich ermutigt, weiterzumachen. Ich habe dann gesagt, nee, ich möchte mich mehr aufs Predigen konzentrieren, waren nicht alle begeistert. Zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, irgendwann saßen wir lang danach im Gottesdienst, da stupst mich jemand von hinten an und ich denke, was will er denn, sagt er, es ist gut, dass du mit der Musik aufgehört hast. Ja, nein, ich habe es damals positiv interpretiert. Aber ja, aber ihr kennt es, wenn man nur auf die Begabung geht und es gibt Leute, die haben halt doch vielleicht ein bisschen größeren Strauß, die stehen in der Gefahr, die kommen gar nicht mehr raus aus diesen Diensten, weil das, was sie können, das müssen sie auch tun. Und dann haben wir Leute in der Gemeinde, die scharren im Boden wie eine Henne auf trockenem Gras und suchen das Körnchen, das sie beitragen können und entdecken so gar keine besondere Begabung bei sich und fühlen sich doch ein bisschen am Rand. Beiden Systemen, also dem Gehorsamssystem als auch dem Gabensystem, war gemeinsam die Überzeugung, dass es so eine ganz spezielle individuelle Berufung für jeden gibt und dass es der Sinn des Lebens ist. Ich fokussiere es mal ein bisschen, zu sagen, diese Berufung muss ich rausfinden, die muss ich erkennen und die muss ich leben, damit ich im Willen Gottes bin und damit mein Leben Sinn und Erfüllung hat. Sonst lebe ich möglicherweise am Ziel und am Sinn meines Lebens vorbei. Tatsächlich, die Bibel spricht viel von Berufung. Jetzt weniger im Alten Testament, da finden wir zwar den einen oder anderen Berufungsbericht, aber gerade diese Berufungsberichte stellen eigentlich mehr die Ausnahme als die Regel dar. Also wenn da von Berufung gesprochen wird im Alten Testament, dann fällt uns auf, es ist hauptsächlich das Volk Israel als Kollektives, als kollektive Gemeinschaft, von der als berufenem Volk, nämlich berufen Volk Gottes zu sein, die Rede ist. Ein paar einzelne Berufungsberichte finden wir auch. Im Neuen Testament ist das anders. Da finden wir relativ viel von Berufung und insbesondere Paulus verwendet diesen Begriff der Berufung regelmäßig. Und deswegen möchte ich heute ganz kurz bei unserer biblischen Betrachtung mit einer kleinen Wortkunde einsteigen. Das griechische Wort, also im Neuen Testament, in Griechisch geschrieben, für Berufung heißt Klesis, das kommt vom Verb Kaleo. Kaleo heißt jemanden rufen, naja, nicht überraschend, jemanden rufen, herbeirufen. Aber, und jetzt kommt's, mit der Absicht, ihn in eine größere Nähe zu mir zu bringen. Also ich rufe jemanden herbei. Ich möchte, dass dieserjenige mir nahe kommt. Dieser Ruf kann den Charakter einer Einladung haben, beispielsweise eine Einladung zu einer Hochzeit. Ja, das kennen wir aus den biblischen Gleichnissen. Ich rufe, ich lade ein, dass die Leute kommen und mit mir feiern. Dieser Ruf kann auch den Charakter einer Vorladung haben, zum Beispiel vor Gericht. Da rufe ich auch jemanden herbei, um größere Nähe herzustellen und dann natürlich was zu verhandeln. Was aber auffällig ist, ist, dass dieser Ruf zunächst mal nichts mit der Übertragung einer Aufgabe zu tun hat. Nichts mit einer Arbeit, die zu erledigen ist, und nichts mit einem Dienst, der zu tun ist. Es dient der Herstellung irgendeiner Form von Nähe und Gemeinschaft. Und es erklärt, warum auch im Neuen Testament nur in Ausnahmefällen mit einer solchen Berufung ein Dienstauftrag verbunden ist. Wir finden das. Paulus verweist immer wieder darauf, berufener Apostel. Aber gerade indem er darauf verweist und seine Autorität darauf aufbaut, zeigt er, dass es nichts Alltägliches ist, dass es nichts Gewöhnliches ist, sondern dass er in außerordentlicher Weise hier eine Erfahrung gemacht hat, die auch nicht jedem zuteil wird. Am deutlichsten wird es vielleicht bei den Jüngern. Die Berufung der Jünger ist eine Berufung in die Nachfolge Jesu. Der Ruf lautet, folge mir nach. Ja, und weil im Johannesevangelium merken wir gleich, dass zwei fragen, ja, Herr, wo wohnst du, wo bist du? Und er sagt, kommt mit und seht's euch an. Jesus ruft die Menschen in seine Nähe. Dazu gehört, dass sie später als Apostel ausgesandt werden, keine Frage. Dass sie Teilhaber werden an dem Dienst, den er in dieser Welt hat, nämlich Evangelium zu verkündigen. Aber die Berufung selbst ist eine Berufung in die Gemeinschaft. Und zwar mit ihm und mit seinem Vater. 1. Johannes 1. Ja. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn und wir verkündigen euch, was wir gesehen und gehört haben, damit auch ihr mit uns und mit ihm Gemeinschaft habt. Diese einzelnen Aspekte der Berufung, die werden in den Paulus- und in den Petrusbriefen sehr schön entfaltet. Und zwar, also ich stelle es mir immer so vor wie so ein Kirchenfenster. Ja? Da ist ein Licht, das reinfällt und das sich in ganz verschiedene Farben entfaltet. Und so ist es ja auch. Denn dieser Ruf in die Nachfolge hat ganz verschiedene Aspekte. Wir lesen das. Könnt ihr mal in der Konkordanz nachschauen. Schlagt einfach mal Konkordanz, Stichwortverzeichnis zur Bibel auf, berufen. Da seht ihr, wir sind berufen zum Frieden, zur Freiheit. In Heiligung, also in Zuordnung zu Gott hinein. Zur Rettung, zum ewigen Leben. Zum Licht, zum Leiden, zum Erben des Segens und zur ewigen Herrlichkeit in Christus. Das sind die Dinge, die mit der Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus verbunden sind. Keine eigenständigen Berufungen. Es ist nicht so, dass Carsten zum Licht berufen wäre, ja, und Wiebke vielleicht zum Leben oder andere zur Rettung. Oder Peter vielleicht zum Leiden, wollen wir ihm auch nicht aussuchen. Ja? Ist auch eine schwierige Stelle, tatsächlich, wir sind berufen zu leiden. Nein, das sind keine eigenständigen Berufungen, das sind Folgen, die sich aus der Verbundenheit mit Christus ergeben. Indem wir mit Christus verbunden sind, kommen wir in diese ganzen Aspekte hinein. Eine herrliche, eine fantastische Berufung. Und der Hebräerbrief fasst zusammen, wir sind Teilhaber der himmlischen Berufung. Das Neue Testament ist da recht klar. Und trotzdem erleben wir es in vielen christlichen Kreisen immer noch, dass da die Vorstellung herrscht, dass Gott so für jeden Einzelnen die eine spezielle, individuelle Berufung hat und die man eben, wie ich es gesagt habe, die man entdecken muss, um nicht am Sinn des Lebens vorbeizuschrammen. Also, um das gleich klarzustellen, nicht, dass diejenigen, die glauben, einen solchen speziellen Ruf gehört zu haben, dass ich denen das absprechen möchte. Darum geht es überhaupt nicht. Natürlich, Gott spricht auch heute noch rein. Und Gott beruft auch noch. Und Gott setzt auch noch Leute an bestimmte Plätze. Gar keine Frage. Aber ich möchte diejenigen entlasten, die sich ihres Platzes eben nicht so sicher sind. Die eben nicht wissen, dass sie jetzt genau an diesem Platz stehen, wo Gott sie hingestellt hat. Die, ich glaube, ich darf das sagen, Wiebke hat es im Vorfeld der Gemeinderatswahl so geschrieben, die eben keinen Brief vom Himmel bekommen haben, wo sie jetzt dienen oder welchen Platz sie einnehmen sollen. Wir hatten da einen kurzen Mailverkehr und da habe ich ja geschrieben, ich habe auch keinen Brief bekommen. Und es betrifft natürlich auch diejenigen, die sich jetzt zur Wahl stellen für die Gemeindeleitung. Ich glaube, die wenigsten von denen werden einen Brief bekommen haben, wo drin steht, das ist ganz klar dein Platz, keine Zweifel, komm, alles gut. Nein, so ist es nicht. Wir können nur darüber spekulieren, aber ich vermute mal, dass dieses Verständnis, dass Gott jeden Einzelnen an einen bestimmten Platz hinsetzt, dass dieses Verständnis sich aus den alttestamentlichen Berufungsberichten speist. Und tatsächlich, wir erleben es ja auch so, wenn über Berufung gepredigt wird, sind wir ganz schnell immer wieder beim Alten Testament, wir sind bei Jesaja und wir sind bei all den anderen, wir sind bei Mose, vielleicht bei Josua. Und es ist ja auch ein schöner Gedanke. weil er uns heraushebt und was zu was Besonderem macht. Speziellen Auftrag von Gott zu bekommen, ja, das gibt uns Wert, das macht uns bedeutsam, das lässt uns spüren, dass wir wichtig sind. Wer will nicht, und da gab es einen Chorus, den habe ich jetzt bei uns schon lange nicht mehr gehört, ich sage es auch ehrlich, auch wenn ich hoffe, ich verärgere heute niemanden, aber ich sage es ehrlich, ich bin auch froh, dass wir nicht mehr singen, I want to be a history maker in this land. Das ist schon, ich finde es schon auch natürlich klar, dass der Drang da ist, Geschichte zu schreiben, was Besonderes zu sein, ein Held zu sein, ist auch richtig, vor allem in der Jugend. Es hat man immer gesagt, es ist das Fieber der Jugend, das den Rest der Welt auf der Normaltemperatur hält. Ja, das ist so. Das ist so und das darf auch sein. Aber nicht jeder von uns wird ein History Maker. Und der das von sich erwartet, der wird irgendwann enttäuscht werden. Ja, es gab Menschen im Alten Testament auch schon, die berufen worden sind, Mose, Gideon und Jesaja, aber es war die Ausnahme, nicht die Regel. So war sowohl im Alten als auch im Neuen Testament steht dieser Handvoll, wie soll ich sagen, ja, ich sag mal Einzelpersonen, um es gar nicht zu werten, dieser Handvoll Einzelpersonen steht eine Vielzahl von Menschen gegenüber, nämlich das Volk, das einen solchen Ruf nie vernommen hat. Die Hunderttausende, die aus Ägypten rausgezogen sind. Nein, das waren nicht alle Moses und Josuas und Kalebs. Die waren ganz einfach Teil des Volkes Gottes und sind mitgegangen. Und es gilt auch nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen. Und zwar sogar für die, die Dienste in der Gemeinde tun. Denken wir mal an die Ältesten und die Diakone, die nicht einzeln von Gott berufen werden, sondern die von den Aposteln oder ihren Mitarbeitern bestimmt werden oder, und das ist die Regel, von der Gemeinde gewählt werden, nach bestimmten Kriterien. Und klar, wir fokussieren diese Stellen mit 1. Timotheus 3 immer, aber schau, wenn wir mal das lesen, Paulus legt da auch bei der Apostelgeschichte, die wir jetzt in der Predigtreihe bearbeitet haben, der macht gar nicht so ein Brimborium. Der sagt, ja, ich habe dich zurückgelassen auf Kreta bei Titus, dass du noch Älteste einsetzt. Nicht, dass es unbedeutend wäre, aber der sagt nicht, Leute, bitte erst mal 3 Wochen Fasten beten, dass jeder seine einzelne Berufung erkennt. Nein, die werden von der Gemeinde gewählt nach gewissen Kriterien. Warum ist uns das so wichtig, dieses Thema individuelle Berufung? Ja, sicherlich. Ein Hauptgrund ist, es gibt uns Sicherheit, wenn wir wissen, dass wir am richtigen Platz stehen. Es hilft uns bei der Lebensgestaltung, es hilft uns bei wichtigen Entscheidungen und es trägt natürlich auch durch Krisen und durch Schwierigkeiten, wenn ich weiß, ich bin am richtigen Platz und die Schwierigkeiten warten auch am richtigen Platz auf uns. Aber auf der anderen Seite, und da spreche ich aus Erfahrung, birgt diese Vorstellung dieser festgelegten Berufung auch eine große Gefahr in sich, nämlich die Gefahr, den eigenen Selbstwert damit zu verknüpfen. Auch das gilt insbesondere für junge Menschen, die ihre Identität erst noch finden müssen und die noch beschäftigt damit sind, die Grundlagen ihres Selbstbewusstseins zu stärken. Ich kann euch das kurz erzählen, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Bristol 1986 war bei einem Missionseinsatz und wir waren dann im Wohnzimmer und haben dann zu dritt noch gebetet. Und dann kam so, wir würden heute sagen, eine Weissagung, wo eine, die mich eigentlich gar nicht richtig gekannt hat, mir weisgesagt hat, du wirst mal irgendwo als Bibellehrer an der Kanzel stehen und predigen. Soweit, so gut. Da geht es strahlend aufs Gesicht. Und ich mache es jetzt mal kurz, die Botschaft. Die zweite Botschaft war, verknüpft es nicht mit deinem Selbstwert. Du bist nicht wer, wenn du hinter der Kanzel stehst und sonst nicht. Du bist nicht wer, weil du predigst. Dein Selbstwert, mach deinen Selbstwert. Und ganz ehrlich, das war ein Wunderpunkt. Vielleicht ist das heute noch nicht mehr so stark. Aber das ist ein ganz heikler Punkt. Zu sagen, Mensch, ich habe eine Berufung. Ich stehe hier als Prediger, als Lobpreiser, als Gottesdienstleiter. Das gibt mir Wert. Nein, das ist es nicht, was meinen Wert ausmacht. Und es betrifft nicht nur junge Menschen. Jetzt muss ich die Jüngeren unter uns auch mal in Schutz nehmen. Wir erleben das auch bei manchen vermeintlich reifen Würdenträgern. Sei es in Kirche, sei es in Gesellschaft, dass Menschen sich über ihre Funktion definieren, dass sie ihren Wert aus dem ableiten, was ihnen an Aufgaben übertragen ist. Ja, das führt sogar dazu, dass manche sich gar nicht mehr von der Aufgabe lösen können, weil sonst nicht mehr viel übrig bleibt. Identität und Selbstwert sind zu allen Zeiten ein wichtiges Thema gewesen. Vielleicht aber gerade jetzt in unserer Zeit, wo wir mit einer unglaublich vielfältigen und präsenten Medienlandschaft zu tun haben. Die Sorge, in der Masse unterzugehen, die ist berechtigt inzwischen. Natürlich, noch mehr denn je. Und die Notwendigkeit, aufzufallen, sich abzuheben und besonders zu sein, um sie überhaupt zu spüren in dieser Masse, die ist groß. Denn wer nicht auffällt, der wird auch nicht wahrgenommen. Und trotzdem sind Berufung und Selbstwert eine unheilige Verbindung. Und wir sind immer wieder, und ihr merkt, ich werde da auch nicht müde und auch die anderen, die hier vorne predigen, nicht. Es gilt immer wieder zu betonen, dass was unserem Dasein den eigentlichen Wert verleiht, nämlich, dass wir von Gott gewollt sind. So wie wir da jetzt sitzen. Dass wir von ihm geliebt sind. Dass wir wertgeschätzt sind. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Und dass wir wichtig und bedeutsam sind. Als Menschen, als Personen in seinen Augen. Aber nicht um unseres Tuns oder unseres Erfolges willen. Und schon gar nicht um unseres Amtes oder unserer Funktion in der Gemeinde willen. Es gibt Menschen, die haben solche Berufungserlebnisse gehabt. Das sind dann in der Regel diejenigen, die auch Biografien schreiben. Ich lese gern Biografien, aber was mich immer schon daran gestört hat, ist, dass die meisten Biografen, auch bei Autobiografien, der Versuchung erliegen zu sagen, Leute, schaut her, das kann Gott machen. Und jetzt denkt dran, ich bin ja nichts Besonderes, also kann er aus euch genau dasselbe machen. Nämlich einen großen China-Inland-Missionar oder einen großen Spurgeon-Prediger, ja? Der vor tausenden Leuten predigt, 30 Jahre lang. Nein, Gott geht mit jedem unterschiedlich vor. Es ist toll, solche Biografien zu lesen und zu sehen, was Gott tut. Aber bitte nicht als Blaupause nehmen, zu sagen, na ja, dann muss das für mich auch so sein. Wenn es aber nicht die individuelle Berufung ist, der ich nachjagen soll, wie kann ich denn dann erfahren, was Gott von mir will? Stellen wir die Frage positiv. Es gibt eine Reihe von Bibelstellen, die auf diese Frage eine Antwort geben. Und zwei möchte ich kurz ansprechen. Die erste steht im 1. Petrusbrief. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Es fällt auf, dass das hier eine kollektive Berufung ist, der euch berufen hat. Es fällt auf, dass die Aufgabe schon mit auch drinsteckt, nämlich die Tugenden dessen zu verkündigen, der berufen hat. Und man könnte in Kurzform sagen, wir sind dazu bestimmt, von Gott zu schwärmen. Wir sind dazu bestimmt, von Gott zu schwärmen. Das ist die Botschaft aus 1. Petrus 2,9. Und die zweite Stelle schreibt Paulus in Kolosser 3,15, der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Wenn man ein bisschen den Kontext anschaut, merkt man, es geht darum, dass Griechen, Juden, Barbaren, Skythen, Sklave, Freie, dass die jetzt alle einen Leib bilden. Und das ist wieder eine kollektive Berufung. Dazu berufen, einen Leib zu bilden, eine liebevolle Gemeinschaft zu leben. Ich freue mich so unglaublich, dass wir das im Leitbild, das wir ja mit viel Engagement erarbeitet haben, dass das genauso drin steht. Dass wir berufen sind, als Kollektiv und jeder von uns eine liebevolle Gemeinschaft zu bilden und Zeugnis zu sein für Gott und zur Gemeinschaft mit ihm einzuladen. Man könnte noch andere Stellen nehmen, aber schon allein bei den zwei Stellen, glaube ich, und das reicht jetzt hier vielleicht auch, wird deutlich, dass da das Wir der Gemeinde Jesu ganz stark im Vordergrund steht. Und gleichzeitig tritt das Ich der Einzelnen zurück. Nicht, weil es unbedeutend wäre, das nochmal, nicht, weil es unbedeutend wäre, das Ich. Jeder ist bedeutend von uns, aber nachrangig. Und wenn wir dann noch die bekannten Stellen, ihr kennt die Leibstellen mit den Gliedern, ja, 1. Korinther 12, Römer 12, wenn wir die dann noch dazu nehmen, ein Leib, viele Glieder, dann wird es noch deutlicher. Im Römerbrief in Kapitel 12, also da fängt ja der praktische Teil des Römerbriefs an, die praktischen Ausführungen von Paulus, da macht er deutlich, was er für das praktische Leben als Gemeinde und Teilhaberin an Gottes Wirken, was für ihn da elementar ist. Und ich zitiere es mal frei, da schreibt er, zusammengefasst, stellt euch selbst zur Verfügung und prüft, dass der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Im Bewusstsein, dass wir unterschiedlich und mit verschiedenen Gaben ausgestattet sind und lasst uns diese Gaben zum Wohl der Gemeinde einsetzen. Zusammengefasst, frei übersetzt. Man könnte es auch noch einfacher sagen. Ihr lieben Geschwister in Rom, macht's nicht kompliziert. Macht's nicht kompliziert. Sollte Gott vielleicht auch wieder erwarten, Vielleicht erwartest du es auch, ich weiß es nicht. Aber sollte Gott einen ganz speziellen Auftrag für dich haben, dann wird er es dich wissen lassen. Sollte Gott einen ganz speziellen Auftrag für dich haben, dann wird er es dich wissen lassen. So wie in Mose, an Aaron, an David, in Jeremia, einen Paulus. Bei denen fällt nämlich auf, die haben alle nicht nach ihrer Berufung gesucht. Keiner von denen. Der eine wird für den Herden genommen, beim anderen brennt ein Dornbusch. Man könnte die Reihe beliebig fortsetzen. Die sind nicht da gesessen und haben sinniert, was den Gott nun von ihnen will, sondern Gott hat gesagt, Mose, zieh die Schuhe aus. Denn wo du stehst, ohne dass du es merkst, das ist heiliger Boden. Ein Paulus hat nicht nach seiner Berufung gesucht. Dem hat sich Jesus in den Weg gestellt. Also da können wir doch wirklich ganz entspannt sein. Ganz nebenbei, die wenigsten von denen haben Hurra gerufen, als sie ihre Berufung erkannt haben. Aber das ist was anderes. Grundsätzlich aber gilt, was Paulus eben schreibt, alles geschehe zur Erbauung. Das ist ein viel einfacher Grundsatz, als wenn wir, wie gesagt, wie die Hühner da im trockenen Sand scharren nach Körnchen. Alles geschehe zur Erbauung, sagt er. Wenn du also heute Morgen hier oder an den Bildschirmen was zur Erbauung der Gemeinde, zur Verkündigung des Evangeliums, zum Erhalt guter Beziehungen oder zu einem geregelten Gottesdienstablauf, zu einem schönen Lobpreis, was auch immer. Wenn du da irgendwas dazu beitragen kannst, dann tu das. Dann tu das auch ohne ganz speziellen Ruf. Und bitte, tu es nicht erst, wenn du glaubst, du würdest dein Metier perfekt beherrschen. Manchmal steht unser Perfektionismus, da sind wir Deutschen ja echt ganz gut drin, steht uns da echt selber im Weg. Und ich sage es mal ganz deutlich, auch wir haben in unseren Reihen, ganz natürlich, haben wir Menschen, die der Gemeinde so gut tun würden, deren eigener Perfektionsanspruch sie aber davon abhält, sich einzubringen. Es ist nachvollziehbar, das verstehe ich. Aber es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade. Nochmal, wie erkenne ich denn, was ich tun soll oder wo ich helfen kann? Ich springe heute ein bisschen mit den Bibelstellen. Ich hoffe, das überfordert euch nicht. Ihr könnt es einfach auch nachlesen. Nehmen wir einen anderen, Nehemia. Jerusalem liegt in Schutt und Asche und er ist traurig. Weit weg von Jerusalem und er ist traurig. Steht im Dienst eines fremden Königs und irgendwann ist er so traurig, dass der König das merkt. Und er sagt, Nehemia, was ist los? Und dann sagt er, Jerusalem, die Begräbnisstätte meiner Väter, liegt verödet da und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Nehemia 2,3. Und dann bespricht der König das mit ihm und sagt, okay, gut, kriegst du Freistellung für ein paar Monate, geh dahin und bau Jerusalem wieder auf. Und er marschiert los und es funktioniert mit der Reise, ist auch nicht ungefährlich, dann nach Jerusalem zu reisen. Und er interpretiert es im Nachhinein, dass Gott da offensichtlich, dass das der Weg war, den Gott ihm gewiesen hat. Esra kommt ein bisschen später, der Schriftgelehrte, nach Jerusalem. Von ihm heißt es in Esra 7, Vers 10, er hat sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. Das betrifft ja nun mal ihn selber nur. Und dann wird es aber öffentlich und da heißt es nämlich, und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Auch er, der folgt einfach dem Drängen seines Herzens. Das war sein Anliegen. In keinem der beiden Fälle lesen wir von einer speziellen Berufung. Aber auch bei Esra gilt, er marschiert los, er geht hin und er kommt an. Und sagt, Halleluja, wenn Gott mich bis hierher gebracht hat, kann es so falsch nicht gewesen sein. In Römer nochmal, Römer 12, den praktischen Teil haben wir gerade schon angesprochen. Da schreibt Paulus, prüft, was der Wille Gottes ist. Und das führt uns nochmal zu einem wichtigen Punkt. Wir sind es gewohnt, also sowohl in der Gesellschaft als auch in der Gemeinde, unsere Entscheidungen selbst zu treffen, allein zu treffen. Und unabhängig von anderen. Wir wollen unser Ding finden. Aber die Entscheidung, was der Wille Gottes ist, wird nicht von einem allein getroffen. Auch nicht von einem Pastor und auch nicht von einer Gemeindeleitung, sondern im Mit- und im Füreinander der geschwisterlichen Gemeinschaft. Von uns, als wir, als Leib. Die Aufforderung von Paulus in Römer 2, die richtet sich nicht an einen Pastor oder die Ältesten. Die Aufforderung, prüft, was der Wille Gottes ist, richtet sich an die Gemeinde, wie die ganzen Briefe. Die ganzen Briefe richten sich immer an die ganze Gemeinde, werden dort vorgelesen. Wir lesen das, sehen das sehr schön beim Apostelkonzil in Jerusalem. Heikle Situation, da werden die Weichen gestellt, ob Heidenevangelisation legitim ist, ob man das machen darf oder nicht. Und da heißt es dann als Ergebnis, dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut. Die haben mitgesprochen. Und wisst ihr, das wünsche ich mir auch für uns. Das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde. Für die Wahl der Gemeindeleitung, aber auch nach der Wahl der Gemeindeleitung. Und da vielleicht sogar besonders. Gemeindeleiter, lasst mich das so deutlich sagen. Gemeindeleiter wird nicht, wer sich dazu berufen fühlt, sondern der, den die Gemeinde im gemeinsamen Prüfen, im Nachdenken, im Hören auf Gott wählt. Und das ist wichtig. Warum? Das sorgt nicht nur für den notwendigen Rückhalt der Gewählten, den sie in Krisenzeiten brauchen. Und ganz ehrlich, die letzten anderthalb Jahre haben uns das auch gelehrt. Sondern das entlastet die Kandidaten auch von der alleinigen Verantwortung, die richtige Entscheidung treffen zu müssen, ob sie denn nun berufen sind, diese Funktion auszuüben. Das macht manchem wirklich Druck. Bin ich da dazu berufen, das zu machen? Wirklich, ein einfacher Tipp, delegieren wir die Entscheidung doch an die Geschwister. Nehemia und Esra hatten eine Idee, sage ich mal ganz flapsig, einen inneren Drang, und diesem inneren Drang haben sie nachgegeben. Aber sie haben es Gott überlassen, darüber zu entscheiden, ob sie den Weg gehen sollen. Und Gott benutzte andere Menschen, um diesen Weg frei zu machen. Ja, den König und all diejenigen, die sie nicht überfallen haben. Und damit hat er den Impuls bestätigt. Und das gab ihnen Kraft, das gab ihnen Zuversicht, den eingeschlagenen Weg auch dann weiterzugehen, als tatsächlich Schwierigkeiten kamen. Was aber, wenn ich so gar keinen speziellen Drang in mir verspüre, wie so ein Nehemia oder Esra, wenn ich gar keine besondere Begabung merke, muss ich dann im Acker suchen, bis ich so die Berufungsperle finde? Kennt ihr auch das Beispiel? Also denen, die Frage betrifft, den möchte ich nochmal Nehemia 3 empfehlen. Ein Kapitel, an dem man bei der Bibellese eigentlich eher nicht vorbeikommt, also auch nicht in den Losungen. Nehemia 3 liest man dann, wenn man sich vorgenommen hat, die ganze Bibel mal durchzulesen. Und ganz ehrlich, wer Nehemia 3 übersteht, Kompliment. Denn in Nehemia 3 steht was vom Mauerbau. Und da steht eine wunderbare Liste, wie wir sie in manchen in der Bibel finden, wer denn wo welchen Mauerabschnitt ausgebaut hat. Unglaublich interessant. Nein, muss man durch. Ich lese euch aber jetzt trotzdem eine Stelle. Und empfehle euch Nehemia 3. Was macht das Volk? Die helfen einfach dort mit, wo es notwendig ist. Ich lese mal nur zwei Verse, Nehemia 3,17 und 31. Da heißt es: Daneben besserte Uziel, der Sohn Hajas, aus der Goldschmied. Und ihm zur Seite besserte Hanania, der Salbenmischer, aus. Und sie befestigten Jerusalem bis an die breite Mauer. Nach ihm besserten die Leviten aus unter Rehum, dem Sohn Banis. Ihm zur Seite besserte Hashabja aus, der Oberste des halben Bezirks, für Keila, für seinen Bezirk. Das waren nur drei Verse, das ganze Kapitel ist so. Aber ist euch was aufgefallen, wer da ausbessert und wo? Die arbeiten alle an der Mauer. Da war ein Oberster über einen halben Bezirk und da war ein Goldschmied und da war ein Salbenmischer. Die bessern an der Mauer aus. Ein Salbenmischer. Das ist, als wenn ich hier an der Baustelle mitarbeite. Ja, an eurem Lachen merke ich, ihr wisst, was das für Dimensionen wären. Manchmal ist mehr gedient, wenn man sich wo fernhält. Also das ist jetzt kein Plädoyer, dass jeder in der Gemeinde überall dabei sein soll oder alles machen muss, wirklich nicht. Aber manchmal muss man einfach dort mithelfen, wo man gebraucht wird, und zwar als Teil der Gemeinschaft. Neutestamentlich gesprochen, als Teil des Leibes Christi. Und so manch einer hat über solche Aufgaben schon den Platz gefunden an der Stelle, wo er es vorher gar nicht vermutet hätte. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was heute zu dem, ich finde, es ist wirklich ein besonderer Tag mit dieser Wahl der Gemeindeleitung, und ich möchte zu dem Thema auch noch ein bisschen was sagen. Wenn wir heute eine neue Gemeindeleitung wählen, dann geht es also für mich persönlich mit viel Freude einher, aber auch mit zwei Gefahren. Die erste Gefahr, die mache ich kurz, das ist die, dass die Leiter, und das ist uns bekannt, die übertragene Verantwortung missverstehen, indem sie als Herrschaft verstehen anstatt als Dienst. Dass aus der Führungsrolle vor allem Ansprüche abgeleitet werden und weniger Pflichten. Ja? Und da bin ich froh, um nicht in diese Falle zu tappen, haben wir es im Leitbild sehr, sehr schön formuliert. Ich empfehle es euch, lest es durch. Das sieht, ist wirklich richtig toll. Das ist richtig toll. Wir verstehen Leiterschaft als Dienst am Nächsten. Und ich finde es wichtig, da immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir auch ganz im Einklang sind mit dem, was Jesus sagt. Wer unter euch groß werden will, der werde euer Diener. Also das ist die eine Gefahr. Die haben wir nicht gebannt dadurch, aber wir haben sie erkannt und formuliert. Es gibt aber eine zweite Gefahr, auf die ich hinweisen möchte. Und das ist im Grunde die Rückseite der Medaille und betrifft die, die sich, ich setze es mal in Anführungszeichen, die sich leiten lassen. Denn so groß die Versuchung ist, die Position zu missbrauchen als Leiter, so groß ist die Gefahr für die anderen, eigene Verantwortung abzugeben und zu delegieren. Gemeinde bedeutet nicht, wir haben ein Oben und ein Unten. Wir haben Gemeindeleiter und wir haben den Rest. Es wäre vollkommen falsch, lasst mich das betonen, es wäre vollkommen falsch zu glauben, dass die Gemeindeleitung für die Entwicklung und das Wachstum der Gemeinde zuständig und verantwortlich ist. Das sind wir alle. Ich weiß, es gibt viele schöne Schriftstücke, auch von anderen Gemeindeverbänden, wo das drinsteht. Ja, der Pastor macht den Unterschied. Nein, die Gemeindeleitung, die sind, die es vorantreiben, die haben ihre Verantwortung, keine Frage. Aber Gemeinde, das sind wir alle. Wir als Gemeinschaft, als Leib Christi, als Tempel des Heiligen Geistes, als Glieder an seinem Leib, Teilhaber an Gottes Wesen, Teilhaber auch an seinem Wirken. Heinz hat uns letzte Woche in seiner Predigt reingenommen in die Zeit der Gemeindegründung vor 30 Jahren und ich war damals dabei und ich habe das miterlebt und ja, es war eine Zeit des Aufbruchs, kann man sagen. Aber heute, und wir sind im Heute, 30 Jahre später erleben wir wieder so einen Aufbruch. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren viel passiert. Wir haben uns nochmal neue Gedanken darüber gemacht, wer und was wir als Christusgemeinde Nagold sein und auf welcher Basis und auf welche Weise wir Gemeinde sein und leben wollen. Ohne Pastor, mit einer provisorischen Leitung und trotz Corona, das ist wirklich, bleiben wir bei Nehemia, ich glaube, da ist ja echt ein Wirken Gottes erkennbar. Also ohne Pastor, mit provisorischer Leitung und trotz Corona ist es gelungen, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen, die Grundlagen im Leitbild festzuschreiben und, ich greife jetzt mal voraus, eine Gemeindeleitung einzusetzen. Und so ist das, was wir heute erleben, nicht weniger ein Aufbruch als vor 30 Jahren. Ich hatte in den vergangenen Tagen jetzt immer so ein Bild vor Augen, als ich über die Predigt nachgedacht habe. Und das war so das Bild einer großen schwarzen Dampflok, wie wir sie aus Westernfilmen kennen. Ihr kennt es, der Schornstein stößt den Rauch schon in dicken Wolken in den Himmel, die Maschinen dröhnen. Die Heizer schaufeln mit rußgeschwärztem und Schweißperlen besetztem Gesichtern Kohlen in das lodernde Feuer. Und der Schaffner auf dem Bahnsteig drängt die Passagiere zum Einsteigen, damit es endlich losgehen kann. Aufbruchstimmung. Manch einem ging das in den letzten Monaten vielleicht zu lang und vielleicht auch zu langsam. Ja, es hat Zeit gebraucht, die alte Lok wieder fit zu machen. Da mussten Schrauben nachgezogen, da mussten manche Teile ersetzt werden. Da mussten Einstellungen neu vorgenommen werden. Richtung und Ziel mussten diskutiert und festgelegt werden. Der Kompass neu ausgerichtet werden. Ja, und es musste ein Team gebildet werden, das die Kohle besorgt, die Maschinen bedient, das Gepäck verstaut und danach schaut, dass keiner auf dem Bahnsteig zurückbleibt. Und das alles haben wir mit Gottes Hilfe geschafft. Und deswegen freut es mich, dass wir heute, und ich erlebe es wirklich als so einen Punkt, dass wir heute losfahren können. Und deswegen möchte ich jetzt zum Schluss dazu aufrufen, einzusteigen und mitzukommen. Heute. Teilhaber zu sein an seinem Leib, an seinem Wirken, Teilhaber an der Gemeinde zu sein. Und das gilt auch denen, die sich, wie ich in den letzten Monaten, daran gewöhnt haben, Gemeinde von zu Hause aus und vom Bildschirm aus zu verfolgen. Gottesdienste anzuschauen, statt daran teilzunehmen. Aber lasst mich auch denen, jetzt gucke ich mal in die Kamera, lasst mich auch denen heute was sagen, Gemeinde ist vor allem eins, Versammlung, Gemeinschaft, Begegnung, ein Ort des Miteinanders, ein Ort, wo man nicht nur Predigten konsumiert, schöne Lieder hört und Neues erfährt, das alles geht auch am Bildschirm und aus der Distanz, aber Gemeinde ist ein Ort persönlicher Begegnung, von Mensch zu Mensch, von Bruder zu Schwester, ein Ort, an dem wir uns einbringen mit unserer Persönlichkeit, wo wir gesehen werden, wo wir wertgeschätzt werden, wo wir mit unseren Fähigkeiten und Eigenarten hier vor Ort dabei sein dürfen. Und deswegen ein letzter Vers aus dem Römerbrief. In Römer 1, Vers 11 kündigt Paulus an, dass er gerne nach Rom reisen möchte und sagt ihnen, naja, ich wäre schon gerne lange gekommen, hat bislang nicht geklappt. Und er schreibt, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Ja, was anders erwarten wir nicht von Paulus, dem Apostel. Sein Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen. Natürlich geht er um Rom, um die anderen zu stärken, um das Evangelium zu verkündigen. Aber der Vers geht weiter. Er schreibt, das heißt aber, um bei euch mitgetröstet, mit ermutigt zu werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Der große Apostel gibt nicht nur. Der große Apostel empfängt. Er bedarf wie jeder von uns, ob Gemeindeleiter, ob Bauhelfer, der Ermutigung, eines freundlichen Blickes, eines Lächelns, eines guten Wortes, einer helfenden Hand. Und das ist es, was wir uns alle gegenseitig schenken und was wir uns auch gegenseitig geben dürfen und was wir auch einander schuldig sind. Und dazu bedarf es keiner speziellen Berufung. Amen.